Liebe Glaubensgeschwister, sehr verehrte Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie hierher gekommen sind, um über das Thema nachzudenken, warum lässt Gott das Leid zu? Oder besser, warum greift Gott einmal ein und in einem anderen Fall greift er nicht ein? Jemand hat einmal die Außenpolitik Amerikas, besonders unter George Bush, mit einem Sprichwort auf einen Punkt gebracht. Wenn man einen Hammer hat, fangen alle Probleme an auszusehen wie Nägel. Verstehen Sie, was das bedeutet? Amerika hat eine überlegende militärische Macht. Und das Problem ist, und ich denke mal, unter Obama hat sich das geändert, aber unter George Bush war es so, da ist ein Problem, ob das jetzt Irak heißt oder Afghanistan oder wie auch immer, das sieht aus wie ein Nagel. Und ich glaube, da muss ich jetzt einfach mal draufhauen. Mit anderen Worten, es ist eine Neigung da, politische Probleme immer nur militärisch zu lösen zu wollen. Geht das? Gott ist allmächtig. Gott hat diesen Hammer. Oder zweifelt jemand daran? Gott hat diese militärische Überlegenheit, wenn man so will. Und dennoch hat er ein Problem. Es gibt ein Problem, und darüber sprachen wir gestern Abend. Es gibt ein Problem, das er nicht mit seiner Allmacht lösen kann. Denn hätte er das Problem mit einer Allmacht lösen können, dann hätte er Luzifer, den rebellischen Engelsfürsten, und seine Anhänger sofort umgebracht, sofort vernichtet. Oder er hätte jedes seiner Geschöpfe mit einem Loyalitäts- und Gehorsamschip im Kopf schaffen können. Stimmt's? Wenn er allmächtig ist, er hätte sich viele Probleme erspart. Alle Menschen, wie die Roboter, wie die Marionetten, alle gehorchen ihm. Das Problem, was Gott hat, ist, Satan, wie er ja heute bekannt ist, einst Luzifer, hat Gott beschuldigt, ein Tyrann zu sein. Er hat ihn gewissermaßen auf die Anklagebank gesetzt. Das mag sich gotteslästerlich anhören, aber vor dem Universum hat Luzifer, Satan, Gott beschuldigt, ein Tyrann zu sein. Wie geht Gott damit um? Wie ein Tyrann? Oder mit Geduld, mit Respekt vor dem Urteilsvermögen seiner geschaffenen Wesen? Genau das hat er nämlich getan. Und deshalb müssen wir für eine gewisse Zeit es erdulden, dass die Verhältnisse, die Luzifer, Satan verursacht und verantwortet hat, auf diesem Planeten herrschen. Nun, die Frage, warum lässt Gott das Leid zu? Warum greift er manchmal ein und manchmal nicht? Können wir letztlich nicht beantworten. Könnten wir das nämlich beantworten, dann hieße das doch, dass wir bis in die geheimsten Winkel des Verstandes Gottes vordringen könnten. Das würde uns über Gott stellen. Das wäre vermessen oder zumindest naiv. Da wir diese Frage aber nicht so beantworten können, was können wir denn? Entschuldigung, jetzt habe ich geklopft und das soll ich ja nicht hier tun. Was können wir? Ich glaube, dass wir uns einige Informationen über Gott beschaffen können aus der Bibel, dass wir nachdenken können, dass wir Schlussfolgerungen ziehen können, dass wir über Prinzipien sprechen, die uns helfen, Gott besser zu verstehen. Denn ich habe immer zwei Möglichkeiten. Ich kann sagen, ich verstehe das Handeln Gottes nicht und deshalb vertraue ich ihm nicht. Oder ich kann sagen, ich verstehe das Handeln Gottes nicht, aber ich vertraue, dass er keine Fehler macht. Diese Entscheidung kann ich treffen. Und je nachdem, wie viele Informationen ich über Gott habe, sowohl durch Erfahrung wie auch Studium seines Wortes, werde ich in die eine oder andere Kategorie fallen. Je mehr ich weiß, je mehr ich das Wesen Gottes, wie er sich in Jesus Christus offenbart hat, kennenlerne, desto eher werde ich sagen, ja, ich verstehe nicht alles, was Gott tut, aber ich vertraue ihm. Ich habe mir Gedanken gemacht zu diesem Thema und habe vier Prinzipien gefunden, die wir uns zu Gemüte führen müssen, wenn wir dieses Thema angehen. Zunächst einmal, wir sprachen ja gestern über den Charakter Gottes, wie er sich an seine Reaktion auf die Rebellion des Luzifer zeigt. Damit haben wir das Grundproblem definiert. Gott manipuliert nicht und Gott zwingt nicht. Gott will uns nicht einmal durch Angst zu einem bestimmten Verhalten manipulieren. Er legt die Fakten auf den Tisch. Und wir haben gesagt, der deutlichste Beweis für die Zuverlässigkeit, für die Vertrauenswürdigkeit und die Liebenswürdigkeit Gottes ist, er wurde Mensch in Jesus Christus, kam auf die Erde, lebte unter uns, demonstrierte die Liebe Gottes. Wer mich sieht, sieht den Vater, hat er gesagt. Der Vater und ich, wir sind eins. Das heißt, er hat das Wesen Gottes demonstriert. Und das ging so weit, dass er am Kreuz starb, damit wir leben können. Das ist die erste Grundlage. Und wir werden sowohl in diesem Vortrag als auch in dem Vortrag am Nachmittag immer wieder auf dieses Grundthema zurückkommen, weil es einfach wichtig ist für das Verständnis. Gott ist angeklagt, ein Tyrann zu sein, und anstatt wie ein Tyrann zu reagieren, reagiert Gott rechtsstaatlich, geduldig und sagt, hier sind die Fakten, ihr entscheidet, ob das stimmt oder ob es nicht stimmt, was Luzifer behauptet hat. Aber jetzt zu meinen vier Prinzipien, die wir bedenken sollten bei der Erörterung dieser Frage. Das erste Prinzip nenne ich das Allwissenheit Gottes Prinzip. Gott alleine kennt die Zukunft. Gott alleine kann in die Herzen von Menschen sehen. Das heißt, Gott weiß viel mehr als wir. Er sieht das ganze Bild. Er kann hinter die Kulissen gucken. Und dieses Vorherwissen Gottes ist ein gnädiges Vorherwissen, ein wohlwollendes Vorherwissen. Das hat nichts mit Vorherbestimmung zu tun. Was ist der Unterschied zwischen Vorherwissen und Vorherbestimmen? Ich stelle das immer gerne anhand eine Ameise auf einem Stück Holz da. Stellen Sie sich vor, Sie haben hier einen Fluss, der windet sich hin und her. Und Sie stehen als Mensch daneben und sehen ein kleines Stück Holz, vielleicht ein Stück Borke von einem Stamm, und da drauf sitzt eine Ameise. Und die Ameise kann nur bis zum nächsten Ufer sehen, und kann nur sehen, dass der Fluss irgendwo dahinter eine andere Richtung nimmt. Wir, die wir stehen, können übersehen, dass der Fluss eine bestimmte Anzahl von Windungen macht und vielleicht irgendwo in einem Wasserfall sogar endet. Das heißt, wir wissen mehr als die Ameise, aber wir bestimmen nicht den Lauf der Ameise. Das heißt, ich komme gleich nochmal drauf zurück, auf dieses Prinzip. Ich möchte auf das zweite Prinzip eingehen. Und das ist das ewige Leben-Prinzip. Wenn wir den frühen Tod eines Menschen erleben, dann wissen wir ja noch nicht, ob er das ewige Leben von Gott geschenkt bekommt oder nicht. Und manch einer mag hadern mit Gott, wenn ein Mensch zu früh aus dem Leben gerissen wird, weil er sagt, Gott, warum hast du das zugelassen, dass dieser Mensch jetzt in einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist oder durch eine schlimme Krankheit dahingerafft wurde? Wir neigen dazu, dieses Leben überzubewerten und nicht das ewige Leben zu berücksichtigen. Das ewige Leben ist seiner Quantität und seiner Qualität nach viel mehr als das irdische Leben. Wenn ich weiß, und so geht es uns ja als Menschen, dass ich am nächsten Morgen wieder aufwachen werde, davon gehen wir ja aus. Ich meine, wenn wir uns abends schlafen legen, es gibt wenige, die sich am Abend sagen, ich weiß nicht, ob ich morgen wieder aufwachen werde, obwohl wir es nicht wissen. Aber die meisten gehen doch relativ sorglos abends ins Bett. Ich brauche ungefähr 3 Atemzüge, bis ich abends einschlafe. Manchmal sind es 4, okay. Ich habe einen guten Schlaf und morgens wache ich mit aufgeladenen Batterien wieder auf. Wenn jetzt jemand kommen würde und würde Ihnen sagen, okay, heute Abend, ich sehe, Sie sind müde, gehen Sie heute mal 2 Stunden früher schlafen. Wäre das ein Problem? Also, Sie wissen, ich fliege immer viel über den Atlantik und leide oft an Jetlag. Wenn ich immer von Amerika nach Deutschland komme, habe ich immer den Eindruck, dass der Flug so ein Vierteljahr meines Lebens geraubt hat. Also meine Lebenserwartung abgezogen hat. Wenn ich in Amerika bin, dann bin ich abends um 6 Uhr müde, dann gehe ich ins Bett. Wenn ich keine Termine habe, wunderbar. Das stört uns nicht. Ich glaube, wenn wir das ewige Leben-Prinzip bedenken, dann sollten wir ja diesen Gedanken nochmal durchdenken. Gott sieht das ganze Bild. Er kennt die Zukunft und er weiß, dass das ewige Leben seiner Qualität und Quantität nach viel mehr ist als das irdische Leben. Manchmal mögen wir hadern. Mir fällt in diesem Zusammenhang immer eine Geschichte ein, die ich vor langer Zeit mal gehört habe. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, ob sie wahr ist. Ich konnte sie nicht nachprüfen. Aber ich glaube, sie illustriert ein bestimmtes Prinzip. Es gab einmal eine gläubige Frau, die hatte einen kleinen Jungen, einen Sohn, der war ja noch im Säuglingsalter. Und dieser kleine Junge wurde schwer krank, sehr schwer krank. Und nach menschlichem Ermessen und nach dem Urteil der Ärzte wusste man, der wird sterben. Und diese Frau wollte das aber nicht akzeptieren. Und sie betete zu Gott und sie rang mit Gott und flehte Gott an, ohne Unterlass, dass er das Leben ihres Sohnes erhalten möge. Und sie hat nicht gebetet, dein Wille geschehe. du weißt die Zukunft, du weißt, was gut ist, sondern sie hat nur gesagt, Herr, lass diesen Jungen am Leben. Gott wirkte ein Wunder und dieser Junge blieb am Leben und wurde später zu einem der schlimmsten Massenmörder. Es hört sich ein wenig an wie eine konstruierte Geschichte. Ich weiß es nicht, ob sie wahr ist, aber vielleicht hilft sie uns zu verstehen. Gott kennt das Ende eines Menschen vom Anfang. Und in seiner Güte mag er den einen oder anderen zu einem bestimmten Zeitpunkt zur Ruhe legen, weil er das Gesamtbild und das ewige Leben und das ewige Schicksal eines Menschen sieht. Das dritte Prinzip, das nenne ich das Ursache- und Wirkung-Prinzip. Wir dürfen nicht den Fehler machen, dass wir zunächst einmal vergessen, wer der Verursacher von Leid und Tragödie auf dieser Welt ist. Es ist nicht Gott. Das müssen wir ganz deutlich sagen. Es ist Luzifer oder Satan. Es ist der Böse. Nun können wir natürlich sagen, wenn Gott liebend und allmächtig ist, warum greift er nicht jedes Mal ein, wenn Luzifer oder Satan etwas Böses tut? Nun, ich glaube, ein Problem könnte sein, und ich stelle das jetzt mal so ein bisschen als Frage in den Raum, ein Problem könnte sein, dass wenn jedes Mal, wenn Satan sich etwas Böses ausdenkt und Gott daraus etwas Gutes macht, dass wir in die Irre geführt werden. Dass wir am Ende nicht mehr das Gesetz von Ursache und Wirkung verstehen. Dass wir, Beispiel, angenommen, jedes Mal, wenn irgendwo ein Terrorist eine Bombe in ein Kaufhaus legt und zum Explodieren bringt, würde Gott dafür sorgen, dass keiner verletzt wird. Verstehen Sie, was ich meine? Jedes Mal, wenn etwas Böses eingefädelt, getan wird, sind die Folgen nicht schlimm, weil Gott eingegriffen hat. Wir würden nicht mehr verstehen, dass die böse Tat böse Konsequenzen hat. Und Gott würde in gewisser Weise mithelfen, uns zu betrügen, uns zu verführen. In gewisser Weise ist das, ja, auch wenn es schmerzhaft ist, eine Übung, die uns hilft, den Kampf zwischen Gut und Böse besser zu verstehen. Und es hat auch etwas mit unserer Entscheidungsfreiheit zu tun. Ja, würde Satan oder Luzifer nicht Gott beschuldigen können? Guck mal, du nimmst den Menschen die Entscheidungsfreiheit. Zur Entscheidungsfreiheit gehört leider auch dazu, dass wir uns negativ entscheiden, dass wir böse Taten uns ausdenken und tun. Das ist Teil der Entscheidungsfreiheit. Und wenn Gott nicht manipuliert und nicht zwingt, dann wird er mit blutendem Herzen die eine oder andere Tat zulassen müssen. Ich sehe das auch so ein bisschen wie eine Schutzimpfung. In diesen Tagen sprechen wir viel über die Schweinegrippe, über die Schutzimpfung. Gegen die Grippe. Macht es Sinn? Macht es keinen Sinn? Da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen. Und wenn wir uns das Internet daraufhin ansehen, da kann man schwindelig werden, was da für Gedanken geäußert werden, wie heftig die Diskussion hin und her geht. Aber was ist der Sinn einer Schutzimpfung? Also, als ich vor vielen Jahren mich darauf vorbereitete, nach Afrika zu gehen, ich habe 5 Jahre in Afrika gearbeitet, da musste ich eine Serie von Schutzimpfungen über mir ergehen lassen. Und eine davon, ich weiß nicht, ob das jetzt Gelbfieber war oder so, eine davon hat mir ein Fieber gegeben und hat mich richtig krank gemacht. Das war nicht erfreulich und ich habe mich manchmal gefragt, war denn das nötig? Hätte ich mich nicht darauf verzichten können, auf diese Schutzimpfung, die mich jetzt krank macht? Vorher war ich gesund. Nun, noch einmal, ich habe nur ein begrenztes Wissen, einen begrenzten Horizont. Vielleicht hat mich gerade diese Impfung geschützt vor der richtigen Krankheit, die mich hätte umbringen können, später. In gewisser Weise ist das Geschehen, das Gott zulässt, das böse Geschehen, das Gott zulässt, wie eine Schutzimpfung. Denn vergessen wir nicht, letztendlich geht es Gott darum, das Universum wieder sicher zu machen. Frei, harmonisch und sicher. Dass nie wieder die Sünde aufkommt im Universum. Dass nie wieder eine neue Rebellion entsteht. Gott will sicherstellen, dass alle, die im neuen Universum ewig leben, die Schutzimpfung hinter sich haben, die da heißt, wir wissen, dass die böse Tat böse Folgen hat, dass Sünde und Rebellion uns nicht glücklich machen, sondern zum Untergang führen. Das ist eine Form von Schutzimpfung. Und damit komme ich zu dem vierten Prinzip. Das ist für mich eigentlich das wichtigste Prinzip. Ich nenne das das Zwei-Staaten-Prinzip. Was meine ich damit? Am Anfang, als Gott die Erde geschaffen hat, sagte er in 1. Mose 1, Vers 31, und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Es war Harmonie zwischen Gott und Mensch. Es gab keine Sünde, keine Rebellion. Und dann haben sich Adam und Eva, oder wir können sagen 100% der menschlichen Gesellschaft auf dem Planeten Erde zu dem Zeitpunkt, haben sich der Rebellion Luzifers oder Satans angeschlossen. Und der einst perfekte Planet Erde, von dem Gott sagte, es war alles sehr gut, nicht nur gut, sehr gut, wurde auf einmal zu einem Rebellenplaneten. Es wurde ein anderes System errichtet. Adam und Eva wurden aus dem Paradies vertrieben. Und sie hatten sich freiwillig gewissermaßen durch ein Referendum unter die Herrschaft Satans gestellt. Sie sind zu Nachfolgern Satans geworden auf eine gewisse Art und Weise. Satan hat die Macht über diesen Planeten damit an sich gerissen. Er hat sein Reich aufgerichtet durch Manipulation, durch Verführung, durch Täuschung, ja. Aber die Menschheit hat sich freiwillig angeschlossen. Vielleicht lesen wir einen Text in Römer 5, Vers 19. In Römer 5, Vers 19 heißt es, denn wie durch den Ungehorsam des einen Menschen, hier ist Adam gemeint, die vielen, das heißt die ganze Menschheit, zu Sündern geworden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen, das ist Jesus Christus, die vielen, das sind alle Menschen, die es wollen, zu Gerechten. Das heißt, durch Adam, im weiteren Sinne durch Adam und Eva, das erste Menschenpaar, ist die Sünde auf die Erde gekommen. Es war kein Zwang, es war eine freiwillige Entscheidung. Was hat das mit uns zu tun? Wir glauben nicht an eine Erbsünde. Wir glauben nicht, dass wir für die Sünden von Adam und Eva gerade stehen müssen. Es gibt viele, die glauben das. Aber welchen Einfluss hat dann diese Sünde auf mich heute? Nun, das, was von ihnen vererbt wurde, ist nicht die Schuld der Sünde, sondern die Neigung zum Sündigen. Eine gewisse Charakterschwäche, die sich von Generation zu Generation fortgesetzt hat. Eine Prädisposition zum Sündigen, zum Rebellischsein, zum Ungehorsam und zur Untreue gegenüber Gott. In 1. Samuel 15, Vers 23 heißt es, denn Ungehorsam ist Sünde. Alle Menschen, nicht nur pauschal, sondern jeder einzelne Mensch hat sich durch den Akt der Sünde, der Rebellion Satans angeschlossen. Und Satan wird als Fürst dieser Welt bezeichnet. In Johannes 12, Vers 31 heißt es, jetzt ergeht das Gericht über diese Welt. Nun wird der Fürst dieser Welt ausgestoßen werden. Und an anderer Stelle wird Satan als Gott dieser Welt sogar bezeichnet. Und sein Regierungsprinzip ist die Täuschung. Vielleicht können wir den Text in 2. Korinther lesen. 2. Korinther 4, Vers 4. Da heißt es, den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, ja, Regierungsprinzip Täuschung, Satan, Gott der Welt, Fürst der Welt, Regierungschef auf diesem Planeten, arbeitet mit Verblendung, mit Täuschung. Den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes. Ja, während der Zeit des Kalten Krieges gab es eine bestimmte Kampfmethode und die hieß Desinformation. Ja, da wurden gezielt Falschinformationen gestreut, um dem Gegner zu schaden, um sich selbst einen Vorteil zu verschaffen. So arbeitet Satan. Er täuscht, er verblendet, er verbreitet falsche Informationen. So, jetzt haben wir also diesen Tatbestand, dass die ganze Erde zu einem Reich der Rebellion geworden ist. Der Fürst dieser Welt, der Gott dieser Welt ist Satan. Durch die Sünde haben wir uns dieser Führerschaft angeschlossen. Wir haben keine weitere bewusste Entscheidung getroffen. Wir müssen nicht deshalb Satans Anbeter sein. Einfach dadurch, dass wir sündigen und jeder von uns sündigt, gehören wir in dieses Reich des Fürsten Satan. Aber, und jetzt kommt das Besondere, und jetzt kommt das Positive, das Mutmachende und Hoffnunggebende auf diesem Territorium, auf dem Territorium dieses Rebellenstaates, hat Jesus Christus ein zweites Reich, einen zweiten Staat errichtet. Wir nennen das Reich Gottes, das Reich der Gnade. Das Besondere, es ist kein militärischer, kein politischer Staat, kein materieller Staat. Ich möchte einen wichtigen Text mit euch lesen. Der steht in Johannes 18, Vers 36. Und entschuldigen Sie bitte, wenn ich immer vom Du zum Sie hin und her springe. Das ist die Macht der Gewohnheit. Johannes 18, Vers 36. Das ist diese Gerichtsszene, wo Jesus vor Pilatus steht. Und da sagt Jesus: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ja, ich bin König, ich stehe einem Reich vor und irgendwie gibt es hier eine Vermischung oder eine Überlagerung dieser zwei Staaten, dieser zwei Reiche. Aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Nun aber ist mein Reich nicht von dieser Welt. Auch seine Jünger hatten das nicht richtig verstanden. Judas wollte, dass Jesus genötigt wird, die staatliche Macht zu übernehmen. Selbst ein Petrus, als Jesus im Garten Gethsemane verhaftet wurde, griff zum Schwert und schlug dem Diener das Ohr ab. Und Jesus musste das dann wieder ankleben hinterher. Jesus hat gesagt, nein, ich habe den Hammer, von dem ich vorhin sprach. Und ich könnte überall draufhauen als seines Nägel. Aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ich hätte eine Armee von Engeln rufen können und die hätte alle Feinde, die ich hier habe, vernichten können. Das war nicht sein Problem. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das müssen wir verstehen. Es gibt zwei verschiedene Staaten, die auf demselben Territorium leben. Durch die Sünde sind wir alle Staatsbürger des Rebellenreiches geworden, Untertanen Satans. Und nur durch einen bewussten Akt, können wir die Staatsbürgerschaft wechseln. Können wir von einem Bürger des Rebellenreiches zu einem Bürger des Reiches Gottes werden. Niemand wird dort hineingeboren. Niemand landet automatisch im Reich Gottes. Erst durch einen bewussten Akt. Wir begehen in diesen Tagen das 20-jährige Jubiläum der deutschen Wiedervereinigung. Jeden Tag wird an einen anderen wichtigen Akt, ein Ereignis gedacht in Artikeln in Zeitungen und Zeitschriften. Ich habe mir gestern den Spiegel gekauft, da wird das nochmal aufgerollt im Fernsehen. Es gibt Feierlichkeiten. Wie war das denn damals? Es gab zunächst vor 1989 zwei deutsche Staaten. Und vielleicht ist das kein so gutes Beispiel, vielleicht sollte ich das etwas allgemeiner halten, falls einige mir sonst vorwerfen, ich werde hier zu politisch. Aber wenn es zwei Staaten gibt und das eine ist ein Rechtsstaat und das andere ist ein Unrechtsstaat, Wenn aber der Rechtsstaat wirklich ein Rechtsstaat ist, dann wird er sich auch nicht einmischen können in die Angelegenheiten des anderen Staates. Das ist Völkerrecht. Ja, und der Bush hat sich das etwas geändert. Ja, mit einem gewissen missionarischen Drang hat Amerika sich eingemischt in die Angelegenheiten anderer. Aber normalerweise, wenn ein Rechtsstaat wirklich ein Rechtsstaat ist, kann er protestieren, kann er anprangern, aber er kann nicht einfach mit einer Kommandoeinheit über die Grenze gehen und sich einmischen in die Angelegenheiten des anderen, des vielleicht des Unrechtsstaates. Die DDR-Bürger sind damals in die Botschaften geflüchtet, in Budapest und in Prag. Wohin? In die deutsche Botschaft. Das heißt, in die Vertretung eines anderen, eines Rechtsstaates. So ähnlich ist es mit dem Staat Satans und dem Reich Gottes. Wenn ein Asylsuchender an die Grenze kommt in Deutschland oder auch in anderen freien Ländern, ob es in München oder in Frankfurt am Flughafen ist oder ob es irgendwo an einer Straßengrenze, einer Landesgrenze ist, einer Landgrenze, dann wird er abgewiesen, wenn er nicht die richtigen Papiere hat. Es sei denn, er sagt das magische Wort und das lautet Asyl. Stimmt's? Ich bitte um Asyl. In dem Moment müssen die Grenzer diesen Mann reinlassen. Egal, ob sie daran zweifeln, ob es wirklich ein politisch oder religiös Verfolgter ist oder ob er nur ein Wirtschaftsflüchtling ist. Zunächst einmal muss er reingelassen werden und bekommt den Schutz des Rechtsstaates. Wenn wir von dem Unrechtsstaat unter der Herrschaft Satans in den Rechtsstaat, der da heißt Reich Gottes, überwechseln wollen, müssen wir auch das magische Wort sagen. Wir müssen sagen, Herr Jesus, vergib mir meine Schuld, ich möchte ab jetzt zu dir gehören. Ich möchte jetzt ein Bürger in deinem Reich werden. Und dann gelten die Gesetze dieses Reiches. Was hat das mit unserem Thema zu tun? Also, dort, wo ich jetzt in der Schweiz lebe, gibt es viele Schafe. Und ich bin auch mit Schafen aufgewachsen. Aber ich habe eine Geschichte gehört, die ich nicht selbst erlebt habe, nämlich von zwei Schafherden, die auf derselben Wiese weideten. Und es waren zwei Schäfer da. Und als dann der Tag sich neigte, dann haben die beiden Schäfer ihre jeweiligen Schafe gerufen. Und die Schafe sind ihren Schäfern nachgelaufen. In Johannes 10, Vers 27 steht, das ist Jesus, der hier spricht: Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Das heißt, wir sind im Grunde genommen wie diese Schafe in einer dieser Herden und wir leben gleichzeitig wie diese Schafe, die zu unterschiedlichen Hirten gehören, auf derselben Weide. Das ist unser Planet. Wir leben zusammen mit Menschen, die einerseits zum Reich Satans, zum Reich der Rebellion gehören und andererseits mit Menschen, die zum Reich Gottes gehören. Wir leben auf derselben Weide. Aber wenn der gute Schäfer ruft, dann hören wir und folgen ihm. Wir folgen anderen Prinzipien. Wir sind ihm gehorsam und nicht Satan gehorsam. Das macht den Unterschied aus. Und ich vermute mal, und ich will das ganz vorsichtig formulieren, dass in einer Notsituation Gott leichter eingreifen kann, wenn ein Bürger seines Reiches ihn um Hilfe bittet, wenn ein Bürger seines Reiches in einer Notsituation ist. Ich weiß nicht, können Sie das nachvollziehen? Wenn ein Bürger des anderen Reiches, des Rebellenstaates, in einer Notsituation ist, Gott möchte genauso gerne helfen. Aber verletzt er nicht ein Prinzip der Nichteinmischung in die Angelegenheiten eines anderen Staates? Macht er sich nicht vor dem Gericht des Universums schuldig? Wir sollten nie vergessen, Luzifer hat gesagt, Gott spielt nicht fair. Gott ist ein Tyrann. Gott manipuliert. Verändert Gott unseren Charakter, wenn wir es nicht wollen? Ich kenne viele Christen, die sich das wünschen. Das Problem ist, ich weiß, es hört sich an wie ein Widerspruch, aber das Problem ist, und ich wiederhole noch einmal, was ich vorhin sagte, Gott könnte uns jedem von uns einen Loyalitätschip einpflanzen. Hat er nicht gemacht. Luzifer hätte sonst recht gehabt, dass wir ihm nicht freiwillig folgen, dass er nachhelfen muss, dass er manipulieren muss. Und kann es nicht auch sein, dass in bestimmten Situationen Gott sich zurückhalten muss, auch wenn er gerne eingreifen möchte, weil wir ihm nicht die Erlaubnis zum Eingreifen gegeben haben? Wenn ich zu ihm komme und sage, Herr, gib mir ein neues Herz und einen, wie heißt das weiter? Einen lebendigen Geist. Dann habe ich ihm die Erlaubnis gegeben, dass er mich verändert. Dann will ich das. Dann vergewaltigt er mich nicht. Dann manipuliert er mich nicht. Dann kooperiere ich mit ihm. Aber genau wegen dieses Problems im Universum, dass er beschuldigt wird, nicht sauber zu spielen, hält Gott sich an bestimmte Regeln. In Jakobus 5, Vers 16 heißt es, des Gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Wir kennen diesen Text. Was ist denn damit gemeint? Wer ist denn ein Gerechter? Heißt es denn, nur wer sündlos ist, kann davon ausgehen, dass Gott seine Gebete erhört? Nein. Wer ist ein Gerechter? Gerecht werden wir durch das Blut Jesu Christi. Gerecht werden wir, wenn wir zu Jesus gehören. Wenn wir sein Kleid der Gerechtigkeit überziehen, dann sind wir Gerechte, weil uns die Gerechtigkeit geschenkt wurde, nicht weil wir sie durch unsere guten Taten erarbeitet haben. Wir sind dann Gerechte. Das heißt, mit anderen Worten, hier steht, wenn jemand zu Christus gehört, dann kann er davon ausgehen, dass Gott seine Gebete erhört. Natürlich müssen wir immer in Bescheidenheit sagen, da ich nicht weiß, was gut ist für mich, da ich nicht die Zukunft kenne, da ich nicht weiß, was in den Herzen anderer Menschen vor sich geht, da ich nicht das ganze Bild sehe, werde ich in Bescheidenheit immer noch sagen, Herr, dein Wille geschehe. Du hast einen weitaus größeren Horizont Ich vertraue dir, dass du die richtige Entscheidung triffst. Wenn Gott immer und überall eingreifen würde, auch wenn er nicht gefragt wird, macht er sich der Einmischung in die Angelegenheiten eines anderen Staates und eines freien, selbstständigen, selbstbestimmten Lebens schuldig. Das ist das Problem Gottes. Und ich glaube, dass Gott hier immer eine ganz, ganz dünne Linie, eine Grenze zwischen diesem und jenem geht. In Epheser 2, Vers 12, 13 und 19 steht ein interessanter Text. Epheser 2, ab Vers 12 und dann Vers 13 und dann Vers 19. Da schreibt Paulus, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels. Das ist also das geistliche Israel, Menschen, die zu Gott gehören, und Fremde außerhalb des Bundes der Verheißung. Daher hattet ihr keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber, nachdem ihr die Staatsbürgerschaft gewechselt habt, jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst ferne wart, nahe geworden durch das Blut Christi. Und dann in Vers 19, so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger des Heiligen Geistes. Ich wiederhole noch einmal, wir können nicht das souveräne Handeln Gottes in allen Punkten 100% verstehen. Wir sind nur Menschen, seine Geschöpfe. Uns fehlt dafür das Wissen, der Horizont. Aber wir können uns durch das Bewusstmachen einiger Prinzipien, die wir aus der Bibel ablesen, annähern an dieses Problem. Und wir haben gesagt, es gibt vier Prinzipien. Erstens nochmal das Allwissenheit-Gottes-Prinzip. Zweitens das ewige Leben-Prinzip. Drittens das Ursache- und Wirkung-Prinzip. Und viertens das Zwei-Staaten-Prinzip. Und ich möchte noch einmal daran erinnern, wir haben immer zwei Möglichkeiten und das ist unsere Entscheidung, unsere Wahl. Wir können sagen, ich verstehe das Handeln Gottes nicht oder nicht ganz. Deshalb misstraue ich ihm. Oder wir können sagen, ich verstehe das Handeln Gottes nicht oder nicht ganz. Aber aufgrund meiner persönlichen Kenntnisse über diesen Gott, aus meinem Leben, aus dem Wort Gottes, aus der Erfahrung anderer Menschen, die Gott kennen, vertraue ich ihm, dass er keinen Fehler macht, dass alles, was er tut, richtig ist und am Ende aufgeklärt wird. Ich meine, warum macht Gott sich denn die Mühe, in den 1000 Jahren im himmlischen Jerusalem die Ereignisse der Erdengeschichte aufzuarbeiten? Doch nur deshalb, um sicher zu gehen, dass wir ihn wirklich verstanden haben, dass wir sein Handeln wirklich verstanden haben, dass wir am Ende immer sagen werden, ja Herr, jetzt verstehe ich, dass du absolut gütig, liebevoll und gerecht gehandelt hast. Da bleibt nicht ein Makel hängen. Es gibt in den USA einen sehr beliebten Journalisten, ich weiß gar nicht, ob er noch lebt, ich habe jetzt eine Weile nichts von ihm gehört, aber über viele Jahre war er der bekannteste Journalist in Amerika. Sein Name Paul Harvey. Wie ich später erfuhr, ist er mit einer Adventistin verheiratet und kommt auch regelmäßig in Kalifornien mit in den adventistischen Gottesdienst. Aber das habe ich erst viel später erfahren, nachdem ich schon lange seine Beiträge immer sehr gerne gehört hatte. Er hat eine bestimmte Sendung, einen Beitrag, der dauert, ich würde mal sagen, so 3 bis 4 Minuten, mehr nicht. Und in diesem Beitrag erzählt er irgendeine Geschichte, die Geschichte eines Menschen oder eines Ereignisses, und man weiß zunächst nicht richtig, was soll das? Das hört sich manchmal ein wenig banal an. Aber dann zum Schluss verbindet er die ganze Geschichte mit einem bekannten Namen, einer Persönlichkeit oder einem Ereignis. Und dann auf einmal klickt es beim Zuhörer. Und er nennt das, am Ende sagt er dann immer, ja, mit einer Stimme, bei der man den Eindruck hat, er muss sich beherrschen, dass er nicht gerade ins Lachen ausbricht, sagt er, and now you know the rest of the story. Und jetzt kennt ihr den Rest der Geschichte. Wissen Sie, ich freue mich auf den Tag, wenn ich in den Parkanlagen des himmlischen Jerusalems spazieren gehe und ich dann mit Jesus direkt von Angesicht zu Angesicht sprechen kann und ich ihm dann den ein oder anderen Fall vorlegen kann, wo ich heute Probleme habe, weil ich den Eindruck habe, wenn ich Gott wäre, hätte ich hier doch mal etwas anderes gemacht. Kennen Sie das Gefühl? Da hätte ich doch mal reingehauen, richtig. Oder da hätte ich doch, ja, warum hat er das nicht getan? Und dann wird Jesus in seiner freundlichen und geduldigen Art mir die Augen öffnen und sagen, guck mal, ja, du hast damals nur dieses kleine Fenster gesehen. Und du hast recht, wenn man das nur danach beurteilt, wie du es gesehen hast, wäre es wohl am besten gewesen, so zu handeln, wie du es dir gewünscht hast. Aber jetzt zeige ich dir mal das ganze Bild. Jetzt zeige ich dir mal den Rest der Geschichte. Und dann fällt es uns wie Schuppen von den Augen und wir sagen, danke Herr, dass du so gütig und so geduldig und so weise gehandelt hast. Vieles hat wehgetan. Vieles war nicht so, wie wir uns das gewünscht haben. Und du bist das Risiko eingegangen, dass wir dich falsch verstehen. Aber am Ende sehe ich, dass es einen Sinn gemacht hat und dass es gut und richtig ist. Danke. Und ich weiß, ich kann dir auf alle Ewigkeit vertrauen. Du machst keine Fehler und du meinst es immer gut mit uns. Warum lässt Gott das Leid zu? Nun, genau wissen wir es immer noch nicht. Aber vielleicht haben wir Gott und das Problem, in dem er sich bewegt, etwas besser verstanden. Es geht um den Charakter Gottes. Und heute Nachmittag möchte ich diesen Gedanken fortsetzen. Ich möchte darüber sprechen, wie das Christentum heute aussieht, welche Trends da sind, welche Entwicklungen da sind. Ich möchte besonders einen Trend herausgreifen, der mir große Sorgen bereitet. Eine dramatische, eine turbulente Veränderung des Christentums. Wie stehen wir dem gegenüber? Welche Kriterien haben wir, um das Wahre von dem Unwahren zu unterscheiden? Vieles sieht echt aus, vieles sieht wunderbar aus. Ist es das aber? Wie können wir das unterscheiden? Und meine These ist über das Gottesbild. Nur wenn wir Gott kennen, nur wenn wir sein Wort kennen und es ernst nehmen, können wir unterscheiden, was ist gut und was ist falsch, was kommt von Gott und was kommt von Satan. In diesem Sinne würde mich freuen, wenn wir uns um 15 Uhr wiedersehen. Danke und Amen.